Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Ist dat all werde so wie ich kann bold ni glöm. Also wir sind im September 2024. Sie, ihr hört Hey Norderney. Und ich muss sagen, jetzt so langsam kriegt man schon wieder das Gefühl, der Herbst ist da. Wobei, Wilhelm Loth, Co-Direktor von Norderney, du hast natürlich einen mega Monat hinter dir. Es wurde viel, viel nicht nur gefeiert, sondern vor allen Dingen, was Musik betrifft, war, ich glaube, das ist eine richtige Bombe. Ich habe euch teilweise echt beneidet, Wilhelm, um das tolle Wetter für diese ganzen Konzerte.
Ja, es war wirklich super. Erstmal hey auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben oder schauen wirklich auf einen tollen Sommer zurück. Also erstmal war das Wetter genial. Der ganze August war einfach wunderschön. Alle Großveranstaltungen, die wir hatten, hatten Bombenwetter. Und das macht natürlich was auch mit den Menschen. Und insofern, ob es jetzt die Summertime war, ob es das Weinfest war, ob es die Klassikkonzerte mit dem Orchester im Treppenhaus waren, die weißen Nächte, also es waren wirklich ganz tolle Veranstaltungen und ich glaube, die Gäste haben in diesem Jahr auch viel Positives mit nach Hause nehmen können. So ein Urlaub soll ja auch immer ein bisschen nachwirken.
Ja, natürlich, vor allem, wenn ich darüber lege, wenn ich dann früher mal geguckt habe, im Norden immer Regen, im Süden immer Sonne, da hast du schon gedacht, Mensch, du wohnst in einem falschen Gebiet, in einer falschen Region. In diesem Jahr August im Süden Überschwemmungen, Dauerregen, Gewitter, Straßen total vollgelaufen, Autos schwimmen da quer durch und bei uns im Norden richtig schick. Also ich glaube, mittlerweile hat sich ein bisschen gewandelt, zumindest was diesen Sommer betrifft, dass wir oben bei uns eine richtig stabile Wetterlage haben.
Ja, über das Wetter, Ludger, haben wir ja schon oft gesprochen, auch über das Inselwetter. Ja. Das ist sicherlich nicht so, wie es immer angekündigt wird. Auf der anderen Seite sind wir natürlich froh und dankbar, wenn man die Bilder aus Süddeutschland oder auch aus der Mitte Deutschlands gesehen hat, dass wir hier verschont geblieben sind. Das ist heute, glaube ich, kein Selbstverständnis mehr. Und,
absolut nicht.
Ja, uns tut das schon sehr leid und wir sind da auch sehr betroffen, wenn wir das sehen. Gleichwohl wir hier ja auch sturmerprobt sind und insofern das auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können, was da an Gewalten quasi vom Himmel dann kommen. Das kann schon so eine Region auch sehr zusetzen.
Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, so ein paar Themen angesprochen, was die Vielfalt auch der Veranstaltung betrifft, die auf Norderney stattfinden. Für dich, was war das Besondere? Also klar, es waren tolle Künstler, da hast du irgendjemanden, wo du sagst, der hat das so gerockt, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Oder die hat so toll gesungen, das war Wahnsinn, dass die live genauso gut ist wie zum Beispiel bei aufgezeichneten Konzerten oder irgendwelchen Spotify-Streams.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich über den Sommer nachdenke, dann muss ich wirklich sagen, was mich absolut beeindruckt hat, war das Konzert mit Jan Delay. Also der hat einfach die Bühne abgerissen. Also das ist so ein Showmensch. Band hat eine dermaßen Qualität, die hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Beeindruckt war ich im Übrigen auch von Micky Krause, der wirklich Gesangstalent hat und auch eine hervorragende Band. Über seine Lieder kann man ja immer streiten, aber er hat auch ganz tolle andere Lieder gesungen. Also da war auch eine tolle Qualität unterwegs.
Und das habe ich zum Beispiel auch gelesen bei Leuten, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, bei Facebook und sowas, die geschrieben haben, hätte ich nie gedacht, dass ich bei Micky Krause mal mitsingen und mittanzen würde. Weil im Vorfeld habe ich immer gedacht, boah, ey, der Typ, Mallorca-Sänger und diese komischen Haare und dann immer diese Sprüche. Aber irgendwie hat er mich doch gepackt. Anscheinend war das die Stimmung.
Ja, und er ist einfach ein super Typ. Ne? Also das ist so richtig so ein
privat
bodenständiger und auch wirklich ein tiefgründiger Mensch. Also das eine ist immer sicherlich, was man so an der Oberfläche sieht. Und das andere ist, wenn man da mal dahinter schaut, dann ist das schon ein ganz toller Mensch. Das muss man wirklich sagen. Und er hat mich absolut positiv überrascht. Und es gab so viele schöne Momente, also auch die Begrüßung der Weinprinzessin auf dem Kurplatz. Das unterschätzt man ja auch immer total. Ich mache das ja jedes Jahr. Natürlich denkt man immer, ja, die müssen gut anzusehen sein, die müssen toll vom Tag kommen. Das sind richtig, wirklich professionelle Menschen, die da unterwegs sind, die unglaublich viel über Wein wissen, die sehr bewandert sind, häufig studiert haben. Also ich habe von Rechtsanwältinnen über Ärztinnen, alles ist schon dabei gewesen und die haben also eine ganz interessante Vita. Ich habe gerade überlegt, was in der Plural von Vita? Vitas? Viten?
Viten. Viten,
sagt man, glaube ich, ja. Die haben ganz interessante Viten. Und es ist immer wieder spannend, die kennenzulernen und vor allen Dingen, wo die auch überall unterwegs sind. Die sind ja in der ganzen Welt unterwegs quasi und sind damit auch sehr weltgewandt. Sprachlich gut drauf.
Absolut, müssen sie auch sagen, sprachlich, absolut. Genau. Und wir wissen ja auch, Julia Klöckner, CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages, ehemalige Ministerin, war ja auch eine Weinkönigin.
Da sieht man,
also man kann, was werden damit. Werden. Ne?
Ja. Insofern ist das auch etwas, was mir immer sehr haften bleibt. Orchester im Treppenhaus, wieder ein super Programm an ungewöhnlichen Locations. Und wenn dann das Wetter immer und immer wieder mitspielt, das ist dann natürlich auch ein Geschenk. Nicht nur für die Gäste, sondern auch für uns, weil wir dann einfach wissen, bei gutem Wetter ist alles doppelt schön. Und da nimmt man dann eben auch tolle Eindrücke mit nach Hause.
Du hast gerade nochmal gesagt, also Micky Krause ist ein total netter Mensch, tiefgründiger Mensch. Da kommen mit Sicherheit auch ab und zu Fragen, zumindest hat das auch mal mich gefragt, wenn du dann auf Nadanei bist und wenn du dann mit diesen Leuten, wenn du die da triffst, wie sind die eigentlich? Verstecken die sich oder gehen die nur noch in ihr Hotel und wollen nicht mehr gesehen werden oder gibt es auch einen Groupie-Auflauf? Also ich weiß zumindest aus den Erzählungen und aus den Malen, wo ich dann auf Nadanei war, wenn dann der ein oder andere Gast da war, dass die durchaus nahbar sind. Klar, dass sich da keine Trauben bilden oder sowas am Strand und alle wahnsinnig ausrasten, aber zumindest die gehen doch, glaube ich, ganz öffentlich auch da über die Insel und gehen am Strand entlang oder setzen sich mal hier und trinken Kaffee,
ja,
oder?
Also das ist wirklich so, da sind wir nicht so wie Sylt. Also die gerade die Promi-Dichte, die wir auf Nadanei haben, die fühlt sich hier sehr wohl, weil das gehört im Grunde zum Urlaubsbild dazu. Klar, der ein oder andere wird dann auch angesprochen, aber im Großen und Ganzen werden sie sehr in Ruhe gelassen. Aber so Typen wie Atze Schröder oder eben auch Micky Krause, die haben ja immer so ihre Markenzeichen, nämlich die Perücken. Und ob du das glaubst oder nicht, wenn sie die nicht aufhaben, sind sie auch wirklich so gut wie nicht zu erkennen und gehen dann auch gerne und schnell mal in der Masse unter. Ich habe das sogar mit Micky Krause gehabt. Obwohl ich schon einige Male mit ihm gesprochen hatte, war ich dann auf dem Stadtlauf und neben mir stand ein ganz netter Herr. Ich hatte allerdings, muss ich sagen, meine Laufmusik schon angestellt, die ich auf dem Ohr hatte. Ja. Und wir kamen dann so ins Gespräch und haben gequatscht und auch eine ganze Zeit zusammen gelaufen. Und ich dachte so im Nachhinein noch, ja, das war ja jetzt ganz nett. Dann Schnitt, zwei oder drei Wochen später auf der Summertime treffe ich dann Micky Krause wieder. Der war übrigens echt nervös vor seinem Auftritt. Also das war ja tatsächlich sein erster auf Nadanei und er wollte das ja unbedingt. Und wir dachten so, Ballermann und so, ist das das, was wir hier auf Nadanei möchten? Und wir haben dann irgendwann den Knoten durchgeschlagen und wir kamen dann so ins Gespräch und dann sagt er, wie war denn dein Stadtlauf? Ich so, eigentlich ganz gut. Hast du mich denn gesehen? Und er sagte, hallo, wir haben nebeneinander gestanden, die ganze Zeit miteinander gequatscht. Ich habe es nicht gerafft, dass er das war, weil er hatte auch noch so ein Stirnband um, sein wallendes Haar nicht auf. Und
das funktioniert also.
Von der Stimme her, weil ich schon meine Laufmusik drauf hatte. Also ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen, dass er es war. Das vielleicht als nette Anekdote mal am Rande.
Also wir halten mal fest, die Leute sind völlig normal und wenn jemand, sage ich mal, da hinkommt und sagt, kann ich mal ein Autogramm haben oder sowas, dann machen die das
absolut.
Auch.
Ja, absolut. Also das ist alles sehr, sehr tiefenentspannt und das ist sicherlich auch etwas, was Nadanei ausmacht.
Wir kommen zu einem zweiten Thema, was auffällt oder was man immer öfter liest oder auch vielleicht schon sieht. Man kennt ja mein Schiff, das sind diese Kreuzfahrtriesen, aber jetzt gibt's auch meine Fähre 1 und 2. Ich dachte bisher immer, dass die Friese AG ein Monopol hat, also dass die als einzige befördern dürfen, außer wenn ich als Privatsegler oder Privatmotorbootfahrer da mal rüber fahre nach Nordrhein-Westfalen, mich in den Hafen lege. Warum gibt's das jetzt? Warum hat man sich entschlossen, damit meiner Fähre 1 und meine Fähre 2 nochmal ein zusätzliches Angebot geschaffen, oder ist das etwas Außergewöhnliches?
Also ich denke schon, dass das etwas Außergewöhnliches ist. Sicherlich, so sagen die Betreiber selbst, gilt es auch darum, so ein bisschen dieses Monopol aufzubrechen. Ja, das ist ja ein Konglomerat von Hoteliers, örtlichen Hoteliers. Mhm.
Ich wollte gerade sagen, der steckt dahinter.
Und einer Stiftung, ne? Ja. Und die möchten sicherlich das Ganze auch ein bisschen stärker flexibilisieren. Es geht auch immer um sogenannte Spätfähren. Also der Fährverkehr ist ja meistens in der Regel um 18:30 eingestellt. Im Sommer gibt es dann natürlich auch immer Sommerfähren.
Noch ein paar Sonderfähren, genau.
So Sonderfähren. Mhm. Ja, also das ist sicherlich eine Entwicklung, die auch wir als Kurverwaltung mit Spannung beobachten werden. Für uns ist das natürlich auch aufwendig, weil wir eine zweite Anlaufstelle, Kooperationsanlaufstelle haben. Viele Norderneyer Stammgäste wissen ja, dass wir die Fährkarte immer mit der Gastbeitragskarte gekoppelt haben. Also sie ist gleichzeitig auch die Gästekarte. Und müssen das jetzt auch natürlich alles mit der zweiten Reederei machen. Im Übrigen werde ich ständig gefragt, ob wir da auch irgendwelche Aktien drin haben, weil meine Insel...
Ich wollte es nicht sagen. Meine Insel,
ja,
meine Fähre.
Insel, genau. Meine Fähre. Also das hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Also wir als Kurverwaltung stecken nicht damit drin, aber... Ja, sind natürlich schon seit vielen Jahren ein guter Partner auch der Friesia, also der anderen Reederei. Und das soll auch so bleiben. Und auch die Zusammenarbeit mit Meine Fähre soll also eine gute und gedeihliche sein. Am Ende
ist einfach, das sage ich ja, was du vorhin schon gesagt hast, eine Frage des Marktes, glaube ich. Angebot und Nachfrage.
Darauf haben wir,
ne,
keinen Einfluss. Es ist eine Frage des Marktes. Und dem haben wir uns auch zu stellen und dem stellen wir uns auch gerne. Und uns ist wichtig, dass der Gast hier einen reibungslosen und guten Ablauf vorfindet. Und man spricht ja immer, Ludger, über diese Customer Journey und die fängt ja bekanntlich schon zu Hause an, indem ich mich vorbereite auf unsere Insel und vielleicht das eine oder andere schon buche. Und da ist es sicherlich dem einen oder anderen Gast auch nicht wichtig, mit welcher Fähre er jetzt am Ende des Tages nach Norderney kommt, sondern dass er auf eine Fähre nach Norderney kommt.
Und es ist ja auch nicht so wichtig, weil, ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich überlege, wenn ich, keine Ahnung, Ketzer, Travemünde oder sonst irgendwas fahre, wenn ich da eine Übernachtung habe, da kommt schon ein bisschen drauf an, wie ist denn das Schiff aufgebaut, aber es ist ja nach wie vor eine Überfahrt von, sage ich mal, einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn ich das erste Mal auf eine von diesen Fähren steige. Weil interessieren tut es mich schon, ob die jetzt komplett anders sind als die Fähren von der Friesia oder sowas. Aber ich bin mal sehr gespannt auf das Angebot und wie das dann genutzt wird. Aber ich denke mal, da werden wir in einer unserer nächsten Podcasts mit Sicherheit auch drüber sprechen
können.
Ja, also
wir bleiben dran und schauen uns das natürlich auch an und werden natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal darüber berichten. Was mich dann doch schon auch gewundert hat, ist, dass man also auch am Festland ein entsprechendes Abfertigungsgebäude im Fischerhafen zukünftig zur Verfügung stellt. Und da hintergelagert sind auch 600 Parkplätze. Also das ist jetzt mal auch nicht, ich sage jetzt mal, so eine kleine Geschichte. Und insofern ist das sicherlich spannend, dahin zu schauen. Und ja, eine gute Konkurrenz hat auch immer das Geschäft belebt. Das haben wir in allen Bereichen. Auch hier auf Norderney im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei den Bettenanbietern. Also das kommt ja auch durchaus dem Gast entgegen.
Wir kommen einfach mal auf etwas anderes. Und zwar 25 Jahre. Das ist normalerweise eine Silberhochzeit, ist aber auch immer ein Jubiläum. In diesem Fall gibt es ein Jubiläum, das ihr feiert, wobei ihr das nicht groß macht, sondern 25 Jahre Staatsbad Norderney GmbH.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob das Servicegesellschaft Norderney noch dahinter gehört. Ihr gehört ja zusammen, aber auf jeden Fall 25 Jahre. 1797 war es das erste königliche preußische Seebadeanstalt, das erste Nordseebad quasi. Ich habe immer gedacht, okay, das hört sich schon so majestätisch königlich an, staatlich an. Also es ist trotzdem was Besonderes, weil ihr wart vorher etwas anders aufgestellt. Vielleicht kommen wir mal einmal erstmal darauf zurück, warum macht ihr keine Riesenparty?
Ja, weißt du, Ludger, also erstmal, wenn man so eine alte Heilbad-Tradition hat,
ja, die 1797
mehrere hundert Jahre alt ist, dann ist ja 25-jähriges Jubiläum
nüchte.
Geradezu, ja, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber es ist eher ein institutionelles Ereignis. Also wir sind 25 Jahre alt als Staatsbad Norderney GmbH, das heißt also unsere GmbH, hat sozusagen, wie sagtest du das gerade, silberne Hochzeit?
Silberhochzeit, genau.
Und das ist ja eher ein Jubiläum, das man nach innen begeht und nach innen feiert. Wir haben also Anfang Januar nächsten Jahres dann auch die 100. Aufsichtsratssitzung. Das werden wir natürlich mit unseren Aufsichtsratsmitgliedern auch gebührend feiern und begehen. Und tatsächlich waren wir vor diesem 25-jährigen Tag der Gründung ein Teil der Niedersächsischen Bädergesellschaft. Darin war Bad Pyrmont, Bad Nenndorf und Norderney, nämlich die.
Da habe ich mich nämlich gefragt, als du mir das erzählt hast im Vorgespräch, warum nur drei? Wir haben so viele Bäder in Niedersachsen. Warum waren das nur drei? Und warum gerade die? Weil die haben ja eigentlich so von der Entfernung her, das ist ja richtig weit auseinander, von der Insel irgendwie rund um Hannover bis in den Süden Niedersachsens.
Ja, das sind historisch gesehen die Staatsbäder des Landes, also im Eigentum des Landes. Die nennt man Staatsbäder und diesen Titel hat man uns damals bei der Kommunalisierung geschenkt, sozusagen belassen. Aber eigentlich sind wir gar kein klassisches Staatsbad mehr,
okay,
weil wir ja nach der Kommunalisierung, wie das Wort schon sagt, jetzt eine hundertprozentige Tochter der Stadt Norderney sind.
Warum war das notwendig, dass man das so macht?
Das Land wollte keine Staatsbäder mehr haben. Das war zumindest das erklärte Ziel, weil sie ja auch durchaus Kostenträger, zumindest damals waren. Okay. Und man auch gesagt hat, die Orte sollen doch autark über das, was bei ihnen geschieht, selbst entscheiden. Es kann ja nicht sein, dass ein Land immer in eine Destination sozusagen reinregiert.
Aber keine Ahnung hat von dem, was da vorgeht.
Ja,
ne?
Also ja. Ich bin hier gar nicht als klassischer Co-Direktor Ludger angetreten,
ach,
nee, sondern ich war hundertprozentiger Bediensteter des Landes Niedersachsens und ich sollte also Norderney kommunalisieren und anschließend die Kommunalisierung in Bad Nenndorf vornehmen.
So, und was hat da nicht geklappt?
Das hat da nicht geklappt, genau, weil der damalige Bürgermeister, der die Kommunalisierung hier umzusetzen hatte, Klaus Rüdiger Aldegarmann, der leider im Juni verstorben ist. Ich bin noch vor einigen Wochen auf seiner Seebestattung gewesen, die mir auch, muss ich wirklich sagen, sehr nahe gegangen ist. Der hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einfach hier zu bleiben, nachdem die Kommunalisierung abgeschlossen war.
Aber du bist dann quasi, du bist ja nicht mehr nach Bad Nenndorf und Bad Pyrmont gekommen, sondern du hast quasi Norderney kommunalisiert und bist dann gleich geblieben.
Ja, genau, richtig.
Ja, also, okay, habe ich verstanden.
Norderney ist ja heute auch das einzig vollständig kommunalisierte Bad. Tatsächlich ist Nenndorf dann nur noch teilkommunalisiert worden und Bad Pyrmont ist immer noch ein volles Staatsbad des Landes Niedersachsens. Also du siehst, als ich dann, ich könnte jetzt behaupten, nachdem ich dann von der Bildfläche dort verschwunden bin, ist dann auch nicht mehr viel passiert.
Haben sie gesagt, der Lot ist an uns vorbeigegangen. Wir können alles so lassen, wie es war.
Ja, früher hieß es der Kelch, jetzt heißt es der Lot. Am Ende des Tages muss man sicherlich sagen, dass man auch in diese Orte individuell schauen muss. Und eine Kommunalisierung muss ja für beide Seiten auch Sinn machen. Aber ich musste damals nach Norderney und die Braut schmücken. Also ich musste also die Braut oder den Verkauf bzw. die Übergabe also schmackhaft machen. Und für mich war das eben schwierig, weil ich natürlich auf der einen Seite die Landesinteressen zu vertreten hatte, auf der anderen Seite aber eben auch wusste, dass diese Destination ja auch eine möglichst gute Zukunft haben muss.
Warst du da so ein bisschen im Loyalitätskonflikt, oder?
Ja, absolut. Das ist natürlich so. Und es gab eine Verhandlerin seitens des Landes, die also auch wirklich knallhart unterwegs war, und ein Staatssekretär, der das noch ein bisschen mehr oder weniger eher das Ziel hatte, also wir kommunalisieren jetzt nicht um jeden hohen Preis, sondern wir möchten auch kommunalisieren und möchten auch der Kommune entgegenkommen. Und in diesem Widerstreit saß ich also immer zwischen diesen zwei Personen und auch so in der Mühle. Aber ich kann dir sagen, Ende gut, alles gut. Wir haben nicht nur die Kommunalisierung hinbekommen, sondern wir haben es auch geschafft, dass diese Verhandlerin anschließend den Staatssekretär sogar noch geheiratet hat. Also
hört sich ein bisschen an wie ein Unsorg-Theaterstück, oder?
Ja, also ehrlich, also da könntest du so eine Vorabendserie, so à la, was weiß ich.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas.
Ja, wie hieß diese Klinik damals noch, wo alle davor saßen? Klinik.
Ja, genau. Und Rote Rosen und hier, wie heißt das, an Schwarzwaldklinik,
oder? Genau. Ja. Ich kam nicht drauf.
Dr. Brinkmann.
Dr. Russo hätte ich fast gesagt. Ja, und da war es ja, also da ging das auch hin, und das war eine interessante Zeit für mich. Also allein darüber könnte ich ein Buch schreiben, weil diese Verhandlungen, also es ging ja im Grunde darum, diese GmbH, die ja 1999 GmbH zur GmbH gemacht wurde, weil man eben die Bäder kommunalisieren wollte. Das war also der erste Schritt, dass man jedem Staatsbad sozusagen seine Eigenständigkeit gegeben hat. Also man hat sie aus der Niedersächsischen Bädergesellschaft herausgelöst und hat für jedes einzelne Bad eine eigene Gesellschaft gegründet. Das war der Anfang quasi der Kommunalisierung. Und und dann kam ich ja 2001 nach Norderney. Diese Stelle war ja regulär ausgeschrieben, und ich wusste auch über meine Vorstellungsgespräche, dass meine zuvorderste Aufgabe die Kommunalisierung zunächst Norderney sein würde. Damals gab es dann auch die entsprechenden Ansprechpartner beim Land. Das waren sogenannte Ministerialdirigenten, die dann auch noch viele Jahre uns hier begleitet haben im Aufsichtsrat. Und auch die Verhandlerin, die Referentin damals, die dafür zuständig war aus dem Finanzministerium, dass auch die Moneten und der Schmuck der Braut
stimmt. Ohne Moos nichts los.
Genau, richtig. Mhm. Und es hat dann einen sogenannten Kommunalisierungsvertrag gegeben. Dazu mussten wir dann öfter nach Hannover fahren. Also seitdem haben wir auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Landesregierung, die es traditionell nicht nur über das Staatsbad gegeben, sondern auch über das viele gemeinsame Erlebte dort. Und es war schwierig zu verhandeln, aber der große Durchbruch ist uns dann tatsächlich, du wirst es nicht glauben, im Bad Zwischen angelungen.
Lass mich raten, ja, im Spiegel.
Im Spiegel.
Mit reichlich Aal und Schnaps.
Aal und Schnaps, wenn gar nichts mehr geht, dann,
dann geht das.
Da muss Schnaps auf den Tisch. Und dann kam so ein bisschen Lockerheit in die Runde, und wir konnten dann auch wirklich einen guten und einvernehmlichen Abschluss finden. Und ich kann mich erinnern, dass wir seinerzeit, als dann alles zu Ende war, hat der Stadtsekretär dann nochmal gesagt, und ich möchte nochmal mit den Akteuren, also das waren damals zwei, drei politische Vertreter, der Bürgermeister, meine Wenigkeit und dann eben die Referentin und der Staatssekretär. Er sagte, und dann möchten wir nochmal einen richtig schönen Abschlussabend machen. Das haben wir dann tatsächlich hier gemacht, auf Norderney, und waren im Leib und Seele. Da haben die uns dann zum Essen eingeladen. Und als wir reinkamen, saßen die beiden schon da und hatten ein Piratenkostüm an.
Nee.
Und haben gesagt, also sie wollten sich nochmal gemessen an dem,
was sie
mit uns erlebt hätten. Also dieses Piratentum, wir hätten sie ja wohl über den Tisch gezogen und so weiter. Nochmal da tatsächlich Rechnung tragen. Es war auch ein ebenfalls sehr schöner Abend, und es war eine anstrengende Zeit, aber es liegen auch viele schöne Erinnerungen daran.
Ja, und ich denke schon, man weiß ja auch nie bei Verhandlungen, ob das, was man eigentlich erreichen will, am Ende des Tages auch dabei rauskommt. Manchmal geben Leute etwas ab, ohne zu wissen, dass daraus danach etwas richtig Gutes wird und das richtig nach vorne geht. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn so ein Staat irgendwo oder ein Land wie Niedersachsen irgendwo Anteile hat und das läuft gerade nicht so gut, dann ist es immer gut, das wegzudrücken, weil dann bin ich die Belastung los. Bei Norderney, ich weiß nicht, war es da ähnlich, weil du hast vorhin gesagt, die Braut musste ja auch ein bisschen geschmückt werden.
Ja, also die Insel und auch die Norderneyerinnen und Norderneyer, aber insbesondere die Politik hat natürlich sehr kritisch auf diesen Prozess geachtet und hat auch viele Jahre sich schwer getan mit der Kommunalisierung. Also auch wir als Staatsbad haben uns dann und wann auch als nicht besonders gewünscht gefühlt und wurden auch gerne mal so als Ballast bezeichnet. Im Nachgang muss man heute aber sagen, und ich glaube, das war eben das Vorausschauende der Verhandler, dass die Kommunalisierung eines der besten Ereignisse der letzten 20 Jahre für die Insel gewesen ist, was da also wirklich passieren konnte. Und das sage ich nicht, weil ich hier Co-Direktor bin und Geschäftsführer dieser Einheit. Ja,
klopf dir mal schön auf die Schulter, Nina, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst.
Auch nicht, ne? Weil ich damals diese Verhandlungen maßgeblich begleiten musste oder durfte, sondern wir haben sehr vorausschauend wirklich einen Vertrag geschlossen, der der Insel viel Raum und viele neue Möglichkeiten gegeben hat. Ja. Ja, also wir haben unglaublich investiert in diesen Jahren.
Das wollte ich gerade sagen, das gehört ja.
Und haben vieles geschafft und man hat lange von dieser Kommunalisierung gezehrt, auch wenn das ein oder andere gerne mal gegenteilig behauptet wurde. Aber das weiß man heute auch in der Politik, diese Kommunalisierung, klar, der ein oder andere Fehler ist da auch passiert. Perfekt ist nie was.
Da gucke ich jetzt mal gerade in die Politik, da muss ich sagen, also perfekt, wenn die sich auch so gerieren, da ist längst nicht alles perfekt. Insofern, gerade wenn man ein Unternehmen führt, das muss man an dieser Stelle auch so sagen, es ist ja eigentlich auch ein Unternehmen, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch weiterentwickelt habt. Dass da Fehler passieren, ist doch normal.
Ja, das ist natürlich normal. Und man muss einfach sagen, ich sage immer, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Aber es ist unglaublich viel richtig gemacht worden. Und das, diese Früchte trägt man im Grunde heute. Und man müsste fast sagen, eigentlich müsste jetzt auch wieder noch Esprit kommen, um eben auch diese, wie sagt man das heute so schön, diese Vibes aufrechtzuerhalten. Man hat damals sehr, sehr mutige Entscheidungen getroffen. Ja, und wenn ich heute schaue, wie schwierig Entscheidungen sind, weil wir ja auch in einer anderen, zunehmend sehr bürokratisierten Welt leben,
absolut.
Die Arbeit immer schwieriger macht. Ich will nicht sagen, dass das früher hemdsärmlicher war, aber es war wesentlich lösungsorientierter und da sind echt mutige Entscheidungen getroffen. Und man kann sagen, die auch viel gekostet haben dem Einzelnen. Also es ist im Grunde ein kompletter Rat dafür abgewählt worden, dass man eben die Kommunalisierung für Norderney verhandelt hat.
Ja, da musst du mal sehen. Und im Endeffekt ist dieser Rat ja auch damit quasi, die Früchte konnte der Rat ja gar nicht mehr genießen. Ne? Also das, was danach daraus entstanden ist. Wir haben vorhin schon mal, und das hast du auch gesagt, ein bisschen darüber gesprochen, über die Braut zu schmücken. Wenn ich mal so ein bisschen auch in die Zahlen gucke, vielleicht können wir noch ein bisschen drauf kommen. Also 43 Millionen Euro Investitionen alleine von 2008 bis 2021. Das finde ich eine Riesensumme. Und was ich auch so nicht auf dem Schirm hatte, dass ihr ja auch viele dieser doch sehr bekannten Gastronomiebetriebe und alles andere, dass sich das ja auch quasi im Besitz der GmbH befindet. Ne? Also viele, die gehen wahrscheinlich irgendwo dran vorbei und denken, okay, wer betreibt das wohl? Oder, ne? Aber im Grunde genommen seid ihr ja diejenigen, die sich auch darum kümmern müssen. Wo andere eigentlich gar nicht die Ahnung von haben, was steckt dahinter und was macht das Staatsbad eigentlich? Sag mal einfach für die Leute, was gehört eigentlich alles zu euch? Oder ist in Vollständigkeit zu dir?
Ja, also eigentlich ist es so, dass man, und das gehörte auch zum Schmuck der Braut dazu, dass man gesagt hat, alles was an nicht nur touristischen Infrastrukturen, sondern auch an gastronomischen Infrastrukturen damals noch im Eigentum des Landes sich befand, dann auch 1:1 damals für so einen obligatorischen Euro rübergegangen sind. Und nun hatte man natürlich die Möglichkeit, auch die Gastronomien zu privatisieren. Das hatten durchaus einige auch vor. Die hatten die Dollarzeichen schon in den Augen stehen. Und da ich aber ja Gastwirtssohn bin und mich relativ gut mit Gastronomie auskenne, konnte ich damals, Gott sei Dank, und auch der sogenannte Lenkungsausschuss, der damals für die Kommunalisierung zuständig war, war damit auch d'accord und einer Meinung, dass das, wie sagt man so schön, das gute Silber nicht verkauft wird.
Ja, man kann nur einmal was verkaufen.
So. Und wir müssen sagen, dass wir über die Verpachtung dieser Gastronomien auch ein wichtiges Wirtschaftsstandbein haben, nicht nur als GmbH, sondern auch als öffentlich-rechtlich entlehnte Einheit, deren Geld ja eins zu eins dem Allgemeinwohl der Insel dann auch wieder zurückgeführt zukommt. Viele wissen das nicht, viele Gäste wissen das auch nicht, aber angefangen von der Giftbude über den Riffkicker, über das Surfcafé, die Milchbar, die Marienhöhe, die Weiße Düne, die Oase, ja. Also alles, was an Gastronomie so gut wie am Strand ist, befindet sich im Eigentum der Staatspartner Norderney GmbH, die eben dieses 25-jährige Jubiläum feiert. Und wir haben angefangen, gleich nach der Kommunalisierung auch die Altverträge zu entrümpeln, diese Erbhöfe, die es gegeben hat, abzuschaffen und zu sagen, wir schreiben für...
War wahrscheinlich auch nicht immer ganz ohne sowas zu
nein,
tun.
Nein, nein.
Also das hat bestimmt auch für böses Blut gesorgt, oder?
Das hat für viel böses Blut gesorgt. Also ich kann dir sagen, der ein oder andere Sprechchor hat auch schon bei mir im Garten gestanden und gerufen und skandiert, du kannst nach Hause gehen. Also die ersten, ich würde mal sagen, 5 bis 7 Jahre waren sehr, sehr, sehr schwierig. Man musste sich hier die Achtung und Anerkennung sehr, sehr verdienen. Und da hat man keinen Blumentopf mitgewonnen, das muss man wirklich sagen. Ich will aber auch nicht rumjammern und rumstöhnen. Jede Verantwortung oder Veränderung, die man verantwortet, die ist nicht einfach. Und wenn man Dinge aufbricht, verändert, da muss man mit leben, dass da viel Gegenwind kommt. Den habe ich hier erhalten, also damit hat man nicht gespart. Aber auch die Politik und die damaligen Entscheider haben unglaublich viel Gegenwind bekommen. Das eine oder andere ging auch mal gerne unter die Gürtellinie. Das waren schwere Zeiten. Aber auf der anderen Seite auch richtige Pionierzeiten. Also wie gesagt, man hat mutige Entscheidungen getroffen, man hat zusammengestanden, hat das durchgezogen. Und jeder, der sagt, auch bis heute noch sagt, das war nicht gut, was da passiert ist, da muss man ganz ehrlich sagen, die Zeit hat es gezeigt, dass es genau richtig war, das zu tun.
Ja.
Und wir haben angefangen damals, wie gesagt, diese Konzepte auszuschreiben für die Gastronomie. Da wurde nicht einfach nur geguckt, wer es wäre, sondern was bringst du mit, was kannst du, mit welchem Konzept gehst du da drauf? Und man hat immer mehr Partner gefunden auf der Insel, die auch Veränderung wollten. Und das setzte natürlich auch viele in Zugzwang, sich auch neu aufstellen zu müssen. Und das war dann eben dieser Geist, der dann sich langsam immer breiter machte. Und auch der Druck, der sich immer mehr breit machte, dass man eben einfach nicht, sage ich mal, so tun kann, als wäre nichts, sondern man musste auf einmal auch dieser Qualitätsoffensive Schritt
das wollte
halten.
Ich gerade sagen. Ich meine, ja, Norderney ist ja nicht deshalb nur deshalb so schön, weil das eine Insel ist, weil sie in der Nordsee liegt, weil sie einen schönen Strand hat, sondern weil sie auch im Prinzip wieder so an einen Standard herangeführt worden ist, der weltweit ja zu den höchsten gehört. Also ich weiß, dass ihr zum Beispiel Nummer 1 bei den Thalasso-Inseln in Europa seid. Das Deckwerk musste neu gemacht werden. Es sind viele neue Hotels gebaut worden, die einem hohen Standard entsprechen. Viele alte Pensionen, die halt nicht mitgemacht haben. Wenn man das Tempo nicht einhält, dann gehst du halt vom Markt weg. Und ich glaube schon, dass es auch dazu geführt hat, dass Norderney deshalb heute auch so aussieht und so einen Standard hat, wie es ist. Also das, was du gerade mit auf der einen Seite Marktbereinigung gesagt hast und auf der anderen Seite, man muss auch dann mit der Zeit gehen. Wenn man den Zug abfahren lässt, dann ist man selber, sortiert man sich ja quasi selber aus von der Stelle.
Ja, also und das meinte ich vorhin, diese Impulse, die durch diese Kommunalisierung im Raum standen, die müssen ja konserviert werden. Also du darfst ja nie ganz aufhören, dich weiterzuentwickeln, dich dem Zeitgeist und der Aktualität auch des Kundenanspruchs nicht um jeden Preis, aber auf jeden Fall stellen zu müssen. Und natürlich kommen die Gäste hierher und sie geben ja auch nicht wenig Geld aus. Und die möchten auch sehen, dass was passiert für ihr Geld, was sie hier lassen. Und da kann ich nicht, also 20 Jahre in meiner Ferienwohnung, einfach nichts tun und die einfach mal schön aussaugen, sondern da will ich auch gerade als Stammgast, möchte ich sehen, dass was da für mich getan wird, dass immer mal modernisiert wird, dass immer mal geschaut wird. Das Gleiche gilt für die Restaurants, für die Hotels, für den Einzelhandel, dass man sich der neuen Zeit stellt. Und auch, Ludger, haben wir ja auch schon mal das ein oder andere Mal drüber gesprochen, das ganze Thema der Digitalisierung, wo wir in Deutschland hoffnungslos zurückliegen,
hinterherhinken,
wird immer noch gerne belächelt. Ich ziehe da mittlerweile gerne mal die Stirn kraus und mir wird auch gerne mal gesagt, Herr Lud, also Digitalisierung ist nicht alles, aber ohne ist es auch nichts. Und wir haben, es kommen irgendwann jetzt die wirklich demografisch, sage ich mal, niedrigen Geburtenraten, die dann unsere Gäste von morgen sind, die, wenn wir wirklich uns unseren Wohlstand erhalten möchten, wir auch nachdenken müssen, wie sieht denn unser Gästeklientel in 10, in 20 Jahren aus? Und wir werden auch zunehmend auf den ausländischen Gast angewiesen sein und der ist es gewohnt, digital abgeholt zu werden. Und insofern ist es jetzt die Zeit, also die späteste Zeit, sich mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen.
Ja, das geht ja auch so best of both worlds, sage ich immer. Also wenn ich jetzt auch überlege, Generation Z, ich habe da letztens einen langen Vortrag drüber gehört, wo es dann auch heißt, ja Leute, die sind einfach gewohnt, dass sie alles digital machen. Die können das andere gar nicht mehr. Also wo Ältere sagen, oh, ich muss aber noch mein ausgedrucktes Ticket haben, wenn man das noch kriegen kann, ist ja gut, aber man muss zumindest ja auf die junge Generation zugehen und sagen, eure Standards können wir auch schon erfüllen. Und ich glaube, du hast ja auch schon mal gesagt, dass wenn man auch neue Gäste gewinnen will oder die Gäste, die da sind, halten will, auch bei jungen Menschen, dann muss man diese Angebote eben machen, weil sonst sagen die Nordalei, brauchst du nicht hinfahren, da bist du jenseits von Gut und Böse, da kannst du nicht mal vernünftig telefonieren.
Nee, das stimmt. Und das stellen wir auch immer mehr fest. Also es gab ja immer so eine Diskrepanz, dass wir eine ganz bestimmte Altersgruppe nur sehr schwierig nach Nordalei bewegen konnten. Das sind so die, ich sage jetzt mal so, die so das Nest verlassen, ne? Also die so zwischen 18 und vielleicht 25 sind. Und in den ersten Jahren, wo wir also auch diese Groß-Events von White Sands oder jetzt auch der Summertime hatten, das war alles sehr umstritten auf der Insel. Und das sind aber die Produktwelten, über die wir eben auch junge Menschen zur Insel holen können. White Sands sicherlich nicht mehr so. White Sands ist auch eine Klientel, die mitgealtert ist sozusagen. Das sind heute die 30- bis 40-Jährigen. Aber es muss eben Formate geben, die eben auch neues Klientel tatsächlich an unsere schöne Insel bindet. Und
wobei ich mit Sicherheit auch glaube, Wilhelm, wenn du das so erzählst, White Sands, dass die Leute, die zu White Sands gehen, ja vielleicht auch Bock eben auf junge Formate haben. Ich glaube schon, dass ein Inselleben oder ein Inselfeeling ja auch daraus besteht, dass die Angebote, die da sind, egal für welche Generation, ich auch generationenübergreifend in Anspruch nehmen kann, will vielleicht auch. Und vor allem, wenn ich mit Familie da bin, vielleicht gehe ich da mal zu einem Konzert, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mir das angucken würde. Oder umgekehrt, man geht zu einer Sportveranstaltung und sagt, oh, ist ja doch ganz cool, wenn man das mal so live erlebt hat.
Ja, wir reden ja über 25 Jahre Staatsbahn oder
ja, Nike genau, MBA. Genau, eben,
da hat
eben
sich eine Menge verändert. Vor 25 Jahren, Ludger, war man anders als anders alt, als man heute alt ist. Ne? Also du bist ja auch von Dorf.
Jo, richtig. Ne?
Also das weiß man ja so, die Kittelschürzen. Und wenn jemand verstorben ist, lief man ein Jahr lang in Schwarz rum. Und
das war schon lange.
50 kam der Dutt dann und was weiß ich denn. Und ich kann mich erinnern, dass ältere Menschen früher neben den Ofen gesessen haben. Und heute sind die alle sehr, sehr mobil und ganz anders alt, jung und frisch und haben auch eine ganz andere Erwartung an ihr Leben und an ihr Lebensumfeld. Und ist auch gut so, aber man kann nicht immer so tun, dass früher alles besser war. Es war früher alles anders, aber nicht alles besser. Und heute ist auch alles anders und auch nicht alles besser. Ich glaube, dass wir vielleicht auch die ganz jungen Generationen nicht mehr so verstehen, liegt im Lauf der Zeit. Meine Eltern haben auch immer gesagt, oh Gott, was soll aus der Welt wohl mal werden und was soll aus euch wohl mal werden? So gucke ich auf das ein oder andere auch drauf. Aber ich sage auch mal gerne, Leute, wir können nicht ständig damit hadern, dass sich die Welt verändert.
Absolut nicht.
Wir können auch nicht immer sagen, ja, die Generation Z, die will ja nicht mehr arbeiten. Die kommen aus dem Wohlstand und kommen auch nicht so richtig raus daraus. Und was weiß ich? Ja, wir werden uns mit 4-Tage-Wochen beschäftigen müssen. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, dass es auch andere Lebensschwerpunkte als nur die Arbeit gibt. Insofern sind das Herausforderungen, die wir zu bestehen haben, die auch einzahlen werden auf das, was wir zukünftig entscheiden werden. Und in 20 Jahren wird die Welt nochmal anders sein.
Mit Sicherheit. Was mich vor allen Dingen aber begeistert hat, und zwar, das ist ja generationenübergreifend, ist, dass bei Umfragen rausgekommen ist, dass 87% der Gäste wegen der einzigartigen Naturlandschaft kommen. Viele sagen ja, oh, hier Norderney, Schickimicki und alle nur mit gespreiztem kleinen Finger am Sektglas und wollen alle nur Party machen, aber 87% kommen tatsächlich, weil Norderney eben so viel Natur an der Küste zu bieten hat, dass du eben an Land auch mit Ebbe und Flut so gar nicht bekommst, wenn du auf der Wasserseite sozusagen langläufst. Aber das ist doch schon eine ganz klare Aussage, dass viele die Insel eben auch besuchen, weil sie da auch Naturschauspiele und Luft und Wasser erleben wollen.
Ja, das Interessante ist ja, dass sich so Klischees,
damit ja, hat Sylt, total
Sylt
festhalten.
Ja auch zu kämpfen, dass sich so Klischees, trotzdem sich zeitgeistig sehr viel verändert hat, dass die so präsent bleiben und sich so verfestigen. Es ist immer so gewesen, dass die Gäste oder die meisten Gäste in Norderneys hier also Kontemplation suchen, mit einer guten Mischung von Angebot, Veranstaltung, einer guten Gastronomie, gutem Essen, einem schönen Einkaufserlebnis, gute Übernachtungsmöglichkeiten und eine Vielfalt von Angeboten, weil man heute beides haben möchte. Ich möchte Ruhe, wenn ich Ruhe haben möchte, und ich möchte erleben, wenn ich erleben möchte. Und das bietet, glaube ich, Norderney sehr, sehr gut an mittlerweile. Wir haben das hier sehr gut verstanden. Es kommen ja auch Menschen her, die unsere Insel kennen. Also wenn ich nur Ruhe möchte, suche ich mir lieber etwas ganz anderes aus. Und wenn ich nur Sonne möchte, dann liege ich vielleicht auch nicht hier auf Norderney, sondern vielleicht in noch südlichere Gefilde. Glaube ich, weiß jeder auch, was er bekommt hier. Und das ist heute auch wichtig, dass man auch ein bestimmtes inhaltliches und gutes Qualitätsversprechen hat, was man sich auf die Fahne hängt. Das war auch nicht immer so auf Norderney. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo auch gesagt wurde, also das Thema mit Qualität, wir können es schon nicht mehr hören. Oder eben auch, habe ich ja auch mal gesagt, das ganze Thema Talasso, sich eine Nische zu geben, sich eine Kernkompetenz zu geben, wo auch gesagt wurde, man kann es fast nicht mehr hören, aber man muss diese Themen wirklich penetrieren, weil dafür steht man, das ist unsere Kernbasis.
Ja, und auf der anderen Seite, wenn ich überlege, ich habe es ja vorhin gesagt, 2020 Norderney Talasso Insel Nummer 1 in Europa, das ist ja auch etwas, was man sich erarbeitet hat über viele, viele Jahre. Und ich glaube, dann, wenn etwas erreicht wurde, sind plötzlich die Leute, die vorher die größten Kritiker waren, diejenigen, die auch noch stolz drauf sind und sagen, ja, Hike, nee, doch, aber ist nur so kaum und bin und bleib stolz drauf. Also haben sie nicht mehr gerechnet, aber sind mega stolz.
Ja, das ist auch das, was ich erlebe. Das wird jetzt nicht groß angepriesen auf der Straße. Aber wenn man im Einzelnen mal so Gespräche führt, sagen viele Einheimische, Mensch, die Insel hat sich aber auch wirklich in den letzten Jahrzehnten toll weiterentwickelt. Und da können wir auch gar nicht meckern. Da können wir gar nicht meckern, ist das höchste Lob. Höchste Lob. Und,
so ungefähr wie in Plattdeutsch, kannst du essen.
Ja, ne? Oder Kumbeta. Ne?
Ja, Kumbeta.
Ja, heißt auch gleichzeitig Kumschlechter. Also, insofern müssen wir jetzt eher schon wieder aufpassen, dass sich nicht so eine Sattheit und so eine Selbstzufriedenheit breit macht, sondern dass man wirklich auch schaut. Nicht umsonst hat es ja zwischendrin auch mal diese Lebensraumdiskussion gegeben.
Ja, ja.
Wann ist genug eigentlich genug? Haben wir ja auch gesagt, wollen wir thematisieren. Da können wir ja schon mal ein bisschen spoilern. Ne? Nächste Sendung.
Ja. Ja.
haben wir den Bürgermeister sozusagen eingeladen, beziehungsweise verpflichtet, und werden dann mal über all diese schönen Themen referieren. Ja, was übrigens Bürgermeister, ich habe ja 3 erlebt insgesamt.
Ja, richtig.
In der ganzen Zeit, diesen 25 Jahren. Das ist einmal Klaus Rüdiger Aldegarmann, der war hier viele Jahre vor seinem Bürgermeisteramt als Vertrauenslehrer auch an der Schule tätig. Und ein Mensch, der gar nicht von der Insel gebürtig war, aber hier einfach seine Heimat gefunden hat und der immer sich unglaublich für diese Insel eingesetzt hat.
Ist ihm das denn auch gut bekommen? Weil wir wissen ja so, dass der Lüdey von Festland kommt, dass der sind ja keine Insel Laune ist, der sind ja gar nicht von hier, ne?
Also ich glaube, dass er vor seiner Bürgermeisteramtszeit gut integriert war, sonst wäre er ja wahrscheinlich auch nicht
Bürgermeister geworden.
Das Bürgermeisteramt war, glaube ich, das Schwerste, was ich hier mitbekommen habe, weil es eben um diese Kommunalisierung und damit um ein auch sehr essentielles Zukunftsthema für die Norderneierinnen und Norderneier ging. Und da gab es natürlich genauso viele Befürworter, wie es Widerstreiter gab. Und die haben da auch mit harten Bandagen aufgefahren. Und das hat ihn auch sicherlich in der Vergangenheit immer mal sehr zugesetzt. Wie gesagt, er ist dann auch komplett mit seinem Rat abgewählt worden. Das hat natürlich auch ihn ein Stück weit bitter gemacht.
Ja, ja.
Aber ich habe ihm immer gesagt, weißt du, irgendwann kommt der Tag, wo alle verstehen werden, was da damals passiert ist. Und man wird einen anderen Blick darauf werfen. Und genauso ist es auch gekommen. Also man muss ja einfach sagen, auch wirtschaftlich war das von einem großen Erfolg. Wir schreiben schwarze Zahlen hier als öffentlich-rechtlich entlehnte Kurverwaltung, was überhaupt gar kein Selbstverständnis ist.
Nicht selbstverständlich, genau.
Weil man aber auch, sage ich mal, hier über viele Jahrzehnte politisch klug agiert und uns auch Möglichkeiten gibt, tatsächlich auch wirtschaftlich handeln zu können. Unter anderem, indem man eben die Pachtbetriebe nicht damals verkauft hat, sondern sie
schlaue Entscheidung.
Also auch gut verpachtet hat, was ja auch zum Hintergrund hat, dass man auch faire Pachten machen kann, dieses Leben und Leben lassen. Also wenn es sollen beide Spaß haben, wenn Spaß angesagt ist, und es sollen beide etwas zurücktreten, wenn schwierige Zeiten sind, so wie jetzt zum Beispiel in den Corona-Zeiten, wo wir also kein Pachtverhältnis unterwegs verloren haben. Und das ist auch wichtig für so eine Insel, dass es eine Kontinuität gibt. Ich glaube, dass wirtschaftliches Handeln privater und öffentlicher Natur auch gut in Einklang stehen kann. Die öffentliche Hand kann nicht alles besser als die private Hand, aber die private Hand kann auch nicht alles besser als die öffentliche Hand. Wir haben es zumindest geschafft, eine gute Kultur da reinzubekommen. Wir als Staatsbad haben ja auch, um das auch mal zu sagen, für zumindest einen Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für einen Teil unserer Partner- und Pachtbetriebe bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Wir haben auch mal eben 10 Millionen Euro in Wohnraum nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für unsere Pachtbetriebe investiert.
Also da zeigt sich aber doch auch, dass so eine gewisse Autarkie, also dass ihr das da selber entscheiden könnt und ohne dauernd nachfragen zu müssen, sondern weil ihr die Verhältnisse vor Ort kennt, dass man da auch ein bisschen vorausschauend sein kann und sagen, pass mal auf, die Preise werden sich immer weiter entwickeln. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann kostet uns das demnächst viel mehr. Oder wir kriegen die Leute nicht mehr auf die Insel.
Ja, also ich muss immer sagen, dass ich habe hier einen Aufsichtsrat natürlich. Und dort besprechen wir natürlich auch alle großen Investitionen und natürlich auch seit 25 Jahren die Ausrichtung auch der Staatsbad Norderney GmbH, beziehungsweise es sind ja mehr eher 20 als 25. Dazwischen liegt ja noch die Kommunalisierung und da war ja noch das Land zuständig. Aber das Land hat natürlich sich sehr stark auf die Kommunalisierung priorisiert und danach erst kam so die Ausrichtung, wo wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hin, und da sind auch viele kluge Entscheidungen getroffen worden. Also zum Beispiel bei den Pachtbetrieben ist es so, dass alle Pachtbetriebe bei uns eine Festpacht plus eine Umsatzpacht haben. Das heißt also, je nach Erfolg auch eben eine erfolgsabhängige Komponente hat. Wir haben keinen Pachtbetrieb, der länger als insgesamt 20 Jahre ohne eine Ausschreibung, eine öffentliche Ausschreibung passieren kann, weil am Ende des Tages man gesagt hat, man will auch den zukünftigen Generationen Spielräume geben und auch Handlungsräume geben. Wir haben eben auch viele neue Erlösbereiche für uns geschaffen und müssen immer wieder schauen, sind diese Erlösbereiche heute noch zeitgemäß. Auf der anderen Seite erheben wir hier zum Beispiel keine Fremdenverkehrsabgabe. Ist auch relativ einzigartig in Deutschland. Aber ich habe zum Beispiel im Badehaus zur Refinanzierung der damals sehr großen Investitionen auch dort 10 Apartments zugestanden bekommen. Da kaufe ich mir ja keine Datscha in Irland davon oder eine Ferienwohnung in Spanien, sondern die kommen 1:1 der Allgemeinheit und dem Abtrag dieses Hauses zugute. Und das ist eben der Weg, den man auch gehen kann. Und ich finde das sehr klug, das so zu tun. Aber ich weiß noch damals, als diese Entscheidung getroffen wurde, da gab es dann auch gleich eine Petition ans Land, inwieweit denn das Staatsbad als öffentlich-rechtlich entlehnt, also so dermaßen, also 10 Wohnungen. Kann dir sagen, dass wir mehrere tausend auf Norderney haben. Aber das wurde also wirklich verbreitet, wie der Untergang des Abendlandes. Ich kann das verstehen, dass man sagt, wäre den Anfängen. Aber im Rahmen von Abtrag und in einem überschaubaren Rahmen finde ich das eine relativ kluge Entscheidung, zu sagen, auch politisch und auch landespolitisch zu sagen, also wenn von der öffentlichen Hand infrastrukturell und touristisch so viel erwartet wird und wenn man von eigentlich nichts anderem lebt als von diesem Wirtschaftszweig, dann muss man, wenn man das nicht alles nur steuerfinanziert machen will, der öffentlichen Hand auch ein bestimmter Spielraum privaten Handelns
zugestanden. Eine gewisse Freiheit, genau, richtig. Sonst sind wir auch irgendwo wahrscheinlich im Sozialismus dann wieder gelandet.
Ja, und das tut man, das tut man wirklich auf einer Nei, und ich muss sagen, das tut man auch sehr verantwortlich.
Ja. Also im Endeffekt kann man sagen, kluge Aufsichtsrat, kluge Vorarbeit, und was das jetzt mit der Kommune zu tun hat, das hören wir ja in der nächsten Ausgabe. Vielleicht nochmal, bevor wir hier die Zeit schon wieder reißen, nochmal ein kurzer Ausblick auf das, was im September noch auf die Touristinnen und Touristen auf der schönen Insel Norderney zukommt.
Erstmal hoffen wir, dass das schöne Wetter vom August sich weiterhin überträgt in den September. Und wir haben ja immer auch noch Sommergäste. Ludger, du darfst nicht vergessen, dass natürlich hier und da jetzt auch mal schöne Grüße an unsere Hörer aus dem süddeutschen Raum, also die Bayern und die Württemberger natürlich.
Die haben ja noch Ferien.
Unterwegs sind. Und da ist es eben so, dass wir natürlich auch gerade zum Thema Comedy und auch Kabarett durchaus auch Künstler aus den süddeutschen Gefilden haben, die so ein bisschen nach Mundart gehen. Also du siehst, wir schauen auch gerne so ein bisschen, welche Gäste.
Wer kommt wann?
Welche Gäste sind gerade hier? Also wir haben einen sehr schönen Kulturkalender. Traditionell im September, da lohnt es sich wirklich reinzuschauen. Und ich kann dir sagen, ich war heute Morgen noch im Meer. Es ist die schönste Jahreszeit, um zu schwimmen, weil der ganze Sommer ist übers Meer hinweggegangen, das Wasser ist schön warm. Aber ich muss auch sagen, man riecht so langsam den Herbst auch wieder. Also die Abende werden wieder kürzer. Und es kommt die goldene Jahreszeit auf uns zu.
Also ich finde das toll. Also ich war vor einer Woche noch in der Nordsee, und ich muss sagen, also es war nicht shocking. Ne? Also man denkt ja immer, boah, arschkalt und muss Neopren anziehen. Ist überhaupt nicht so. Du kannst reinspringen. Klar, ein bisschen Überwindung sind wir dabei. Aber wenn du erstmal drin bist und schwimmen kannst, herrlichstes Wasser, schön weich, ne? Und es ist einfach toll. Und klar, logisch, das merkt man ja auch, wenn man morgens jetzt aufsteht, es ist nicht mehr ganz so hell und vielleicht schon so ein bisschen Feuchtigkeit an den Scheiben. Also, dass der Herbst kommt, können wir gar nicht anders sagen. Das wird so sein. Aber auf der anderen Seite, auch auf Norderney ist eine wunderschöne Jahreszeit. Man kann das total genießen. Und Das Wasser ist, wie gesagt, noch warm und man kann alles machen, was man vielleicht im August oder im Juni auch schon gemacht hat.
Ja, kann ich nur sehr, sehr empfehlen und kann alle nur einladen, zu kommen, zu schauen. Es ist sicherlich nicht, was die Großveranstaltungen betrifft, der Monat, der sich dadurch auszeichnet, aber viele kleine, schöne Veranstaltungen. Es wird so ein bisschen auch ruhiger, was, also ich sag jetzt mal, die Feriengäste als solches betrifft. Klar, an den Wochenenden auch etwas bewegter, weil der ein oder andere Clubtourist dann auch wieder unterwegs ist, ja die klassische Zeit dann auch, aber auch dort hat sich unglaublich viel verändert. Und ja, also viele Menschen kommen hierher und wollen das Gemeinsame erleben. Und auch da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Also das ist nicht mehr nur einfach dieses Abfeiern und die Kegelkasse muss leer, sondern
auf den Kopf gehauen werden, genau.
Da werden gemeinsame Radtouren gemacht, Führungen und man ist also auch sehr stark an der Kultur dieser Insel interessiert. Und wir sehen das ja auch an den Stadtführungen, an den geführten Fahrradwanderungen und so weiter, dass das also schon ein weitaus, ja, ich sag mal, beliebteres Thema ist als nur Feiern und Party. Auch, aber nicht nur.
Auch, aber nicht nur. Also ein bisschen chillen ist auch dabei, ne? Vielleicht noch auf einen Ausblick aufs nächste Mal. Du hast gerade schon erzählt, der Bürgermeister kommt.
Ja.
Frank Ulrichs ist mit dabei und der ist seit 2011 im Amt. Also der hat auch eine gemeinsame Zeit mit dir. Der kann also auch einiges erzählen. Und das Thema hast du vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Lebensraum. Also wie sieht eine Insel in Zukunft aus? Was brauchen auch die Insulanerinnen und Insulaner, um weiter vernünftig auf der Insel leben und arbeiten zu können und eben auch ihre Ruhe zu finden? Also spannendes Thema. Ich sage erstmal danke, Wilhelm, für das heute. Dann nochmal Glückwunsch zu 25 Jahren. Ich hoffe, ich kriege einen Tee, wenn ich beim nächsten Mal bei dir auf der Insel bin. Da noch einen kleinen Schluck drin oder so. Aber ansonsten alles schön. Und wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Wird allemal erstmal nur Platz.
Ja, ich darf mich deinen guten Wünschen anschließen. Einen Tee gibt es bei uns immer. Ich möchte, weil wir ja dieses 25-jährige Jubiläum haben,
gibt's eine Ehrennadel.
Einen Bürgermeister auch nicht vergessen und das ist Ludwig Salvelius. Das war sozusagen leider mittlerweile auch verstorben, aber der natürlich das Erbe der Kommunalisierung auch mitgetragen und mit umgesetzt hat, was auch immer nicht einfach für ihn war und der dann leider einige Jahre später an Krebs verstorben ist. Und ja, insofern gehört er auch zu dieser Geschichte. 25 Jahre Staatsbad Nordanei GmbH dazu. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Akteuren dafür zu bedanken, dass sie den Erfolg mitgetragen haben. Und Erfolg heißt auch, dass wir in diesen gut 20 Jahren, wo eben wir kommunalisiert sind, unsere Umsatzerlöse auch enorm steigern konnten, um nicht zu sagen, mehr als zu verdoppeln. Das ist ein gemeinsamer Erfolg von allen Kolleginnen und Kollegen, von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von allen aus der Politik. Und das darf man auch mal betonen, die ehrenamtlich unterwegs sind. Die kriegen da also kein Geld dafür, die unglaublich viel Zeit dafür aufgewandt haben, uns hier zu unterstützen. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit für den einen oder anderen, der zuhört, mal Danke zu sagen für 25 Jahre Staatsbad Nordanei GmbH.
Und das kann man gut sagen, hey Nordanei, da fühlt sich jeder angesprochen.
Da fühlt sich jeder angesprochen. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich sagen, bleiben Sie uns bitte treu. Sie können uns auch gerne mal auf Spotify bewerten. Und ja, wenn Sie noch Anregungen haben für Themen oder Wünsche,
her damit.
Wir unterhalten uns gerne darüber. Ja, ich freue mich auf nächstes Mal mit Ihnen allen.
Allerbest. Tschüss.
Tschüss.
Hey Nordanei. Tiden Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.